Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay.
So, weil es so schön ist, beginne ich auch meine Predigt mit: Der Herr ist auferstanden. Das geht lauter. Also, ich meine, das ist die beste Nachricht des Jahres und das war mir ein bisschen zu wenig Begeisterung da. Jetzt möchte ich das von euch mit mehr Begeisterung hören. Okay. Ja, der Herr ist auferstanden. Okay, war schon besser. Genau. Und ich glaube, also mir ist es so wichtig, das zu betonen, weil ich habe gelesen von einer Umfrage, wie viele Leute glauben tatsächlich, dass Jesus von Toten auferstanden ist. Und das Gute ist, es sind mehr. Es sind mehr als vor 6 Jahren der Bevölkerung in Deutschland glauben. Ich glaube, es sind so um 7% mehr glauben, dass Jesus tatsächlich von Toten auferstanden ist. Das ist voll eine gute Entwicklung. Aber selbst in den Freikirchen waren es so 50%, die glauben, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und deswegen ist mir das nochmal wichtig zu betonen. Das ist für mich eine Tatsache, dass Jesus von Toten auferstanden ist, dass das Grab wirklich leer war. Wenn manche davon reden, das war nur so eine symbolische Auferstehung, ja, ist in den Herzen der Jüngern alles wäre umsonst. Das wäre Zeit- und Geldverschwendung, was wir machen, wenn das Grab nicht wirklich leer gewesen wäre und Jesus auferstanden wäre und Jesus lebt. Deswegen hoffe ich, wenn bei uns die Umfrage kommt, dass wir einen höheren Wert wie 50% erreichen. Ja, Jesus ist tatsächlich auferstanden. So, und jetzt heute, Überraschung, wir haben gehört, im Kigo geht es um Ostern. Bei mir geht es heute nicht um die Auferstehung von Jesus. Tobi hat im Vorfeld zu mir gesagt, bist du sicher, dass du keine Themenverfehlung produzierst? Und ich habe gesagt, nein, ich erkläre es da kurz und dann war ein bisschen beruhigter. Also es hat schon was damit zu tun. Genau, also lasst euch darauf ein, auch wenn ihr vielleicht fragt, warum jetzt diese Geschichte zu Ostern. Aber ich habe einen Plan dahinter und ich hoffe, das funktioniert. Kurze Vorgeschichte, wir sind in den Evangelien, wir sind bei Jesus und Jesus ist schon eh am Ende seines Dienstes und er war dann in Jerusalem und hat dort behauptet, Gott gleich zu sein. Und das war ein Affront. Also die religiösen Führer, die waren empört. Kein Mensch darf behaupten, Gott zu sein. Tatsächlich, und das ist auch für heute viele Menschen schwierig, wenn ein Mensch behauptet, Gott zu sein. Da haben Leute Glauben, dass es Jesus gegeben hat, dass er ein guter Mensch war, aber dass er Gott war. Also da sind wir ganz ähnlich wie die Juden damals. Und für die war das aber so eine schlimme Gotteslästerung. Jesus war im Tempelbezirk, die haben Steine aufgehoben und wollten ihn steinigen. Und Jesus und seine Jünger sind geflohen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, dass Jesus und die Jünger vor einer Steinigung mal geflohen sind. Über das reden wir seltener. Und sie sind nachher jenseits vom Jordan gewesen, dort, wo Johannes getauft hat. Das ist so 2 Tage weg von Jerusalem. Da sind sie in Sicherheit vor diesen religiösen Führern im religiösen Zentrum beim Tempel in Jerusalem. Und da, wo die Stimmung für Jesus und seine Jünger schon ein bisschen brenzlig war, da setzt jetzt unser Text ein. Und wir sind bei einem Mann namens Lazarus. Genau, der Bibeltext ist etwas länger. Ich werde manche Verse auslassen, weil wir heute noch ein schönes Buffet draußen haben, genau. Und ich eure Zeit nicht überstrapazieren will. Johannes Evangelium Kapitel 11, da beginnen wir mit Vers 1. Ein Mann namens Lazarus war krank und wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Da waren 3 Geschwister, die mit Jesus befreundet waren. Wirklich so befreundet. Und sie schicken Jesus die Nachricht, hey, der, den du liebst, lieb hast, der ist krank. Also sie verwenden dort im Griechischen für die, die gerne da ein bisschen tiefer graben, das Wort Phileo, das steht für freundschaftliche Liebe. Gern haben, lieb haben. Und dieser Mann ist krank. Jesus, wir wissen, du kannst Wunder tun, komm doch. Und dann geht's weiter. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht. Auch da wieder sitzt dort, es stellt sich wieder mit Gott gleich. Gott wird verherrlicht, der Sohn Gottes wird verherrlicht. Aber da waren die religiösen Führer nicht da, also war es nicht so kritisch. Und dann heißt es weiter, Jesus aber liebte Martha, Maria und Lazarus. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Und das ist jetzt vielleicht verwirrend, weil da einerseits steht jetzt, Jesus liebte Martha, Maria und Lazarus. Und Johannes verwendet jetzt im Griechischen nicht mehr das Wort Phileo, sondern er verwendet das Wort Agapeo, also göttliche, bedingungslose Liebe, die Steigerung davon. Er macht klar, Jesus liebte die drei. Er liebte die wirklich. Und trotzdem wartet er noch 2 Tage. Diese Verzögerung, dass er nicht losgegangen ist, war kein Mangel an Liebe. Es war nicht, dass er sie nicht genug geliebt hat und deswegen nicht losgegangen ist. Und für die, die die Geschichte kennen, das sind viele von euch, ihr wisst, Lazarus wird sterben. Wäre Jesus gleich weggegangen, wäre er immer noch zu spät gekommen. Lazarus wäre schon tot gewesen, weil er steht da ja 2 Tage gewartet und später heißt, Lazarus war 4 Tage tot. Aber Jesus hätte die Trauer von Maria und Martha um 2 Tage verkürzen können, wenn er gleich losgegangen wäre. Und er hat es nicht gemacht. Und es war aber nicht, weil er sie nicht geliebt hat, dass er sie doch rausgeholt hat aus dieser schlimmen, furchtbaren Situation für die zwei. Er hat ihnen das zugemutet. Und vielleicht bist du ja in einer Situation, wo du denkst, hey, wie lang noch? Und hast das Gefühl, Jesus lässt die Zeit. Eventuell kommt er zu spät. Aber dann möchte ich, dass du dir gewiss bist. Es ist nicht, weil er dich nicht liebt. Es ist nicht, weil er dich nicht liebt, dass er dir das zumutet. Hier im Text heißt es, es war um Gott, um den Gottessohn zu verherrlichen. Wenn für dich es unerträglich scheint und du es nicht verstehst, dann möchte ich dich bitten, bleib dran. Es liegt nicht an der Liebe zu dir, sondern er liebt dich wirklich. Johannes 11, Vers 7 geht es weiter. Erst dann, nach 2 Tagen, sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Doch seine Jünger wandten ein, Meister, erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen, und nun willst du dorthin zurückgehen? Und er fuhr fort, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Die Jünger meinten, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus sprach aber davon, dass Lazarus gestorben war. Da sagte er zu ihnen offen, Lazarus ist tot. Euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Thomas, das war einer der Jünger, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Ich glaube, dass für die Jünger das auch verwirrend war, diese 2 Tage. Was macht Jesus? Er hat diese Botschaft gekriegt, komm bitte, dein Freund ist schwer krank, komm und heil ihn. Sie wussten, wenn sie da jetzt zurückgehen nach Judäa, also der Ort, wo Lazarus und Maria und Martha gelebt haben, das war Bethanien, das ist 2 bis 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Also die Feinde von Jesus und den Jüngern können in einer halben Stunde, wenn sie sich beeilen, zu Fuß da sein. Das ist richtig knapp. Während 2 Tage Marsch, das überlegst du mehr, ob du Jesus suchen gehst. Und das war für die Jünger so, puh, wenn die da Steine werfen und wir sind in der Nähe von Jesus, falls da jemand nicht gut zielt, trifft es mich auch. Also das war für die, und ich finde das so beeindruckend am Thomas, dass er aber sagt, hey, wenn Jesus geht, lasst uns mitgehen und mit ihm sterben. Und ich glaube, das war wirklich so seine Überzeugung, hey, ich bin bereit, auch den Preis zu bezahlen. Und vielleicht hat sich mancher gedacht, wow, hey, Lazarus, ich mag ihn auch. Aber ist es jetzt wert, unser aller Leben für den Lazarus zu riskieren, dorthin zu gehen? Wäre es nicht besser, Jesus zu bewahren anstatt Lazarus? Und auch wenn Jesus da sagt, Lazarus ist bereits tot, wir sind in Judäa im 1. Jahrhundert und es gibt keine Kühlhäuser. Die Leute sind beerdigt worden am Tag, wo sie gestorben sind, sofort. Also der war ja schon begraben, bevor die da, wenn die wissen, wir haben nur 2 Tage Marsch hin, warum da hingehen, wenn der jetzt tot ist? Wir kommen zu spät. In Vers 17 geht es weiter. In Bethanien berichtet man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Warum waren jetzt diese 4 Tage für Jesus wichtig? Warum ist er nicht gleich losgegangen? Warum 4 Tage? In jüdischer Tradition, das ist jetzt nicht biblisch, aber die Juden damals glaubten, dass der Geist eines Verstorbenen noch 3 Tage bei seinem Körper ist. Und in diesen 3 Tagen ist man so gut wie tot. Aber es gibt nur eine Spur Hoffnung. Und wir wissen aus dem Alten Testament, auch Elia hatte mal einen Toten auferweckt. Es hat noch ein Minimum an Hoffnung gegeben. Aber wenn jemand 4 Tage tot war, dann war er so richtig, richtig tot. Also ganz, ganz tot. Ohne Hoffnung tot. Und ich glaube, dass auch noch die Folge ist, durch das, dass es 4 Tage war, waren mehr Trauergäste schon bei Maria und Martha, die vor dem verschlossenen Grab gestanden sind. Wenn Jesus unmittelbar nach dem Tod Lazarus aufgeweckt hat, ich bin mir sicher, es hat Leute gegeben, die gesagt haben, na, wirklich tot wird er nicht gewesen sein, der ist halt da gelegen und hat ausgeschaut wie tot. Ja? Aber wenn du vor dem Grab gestanden bist, mit den Schwestern getrauert hast, dann ist das klar, da ist ein wirkliches Wunder. Und vor allem, er war 4 Tage tot, also unwiederbringbar eigentlich tot. In Vers 20 geht es weiter. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und ich finde das jetzt so, so stark. Martha ist so enttäuscht von Jesus, weil er war nicht da. Er war nicht da und er hätte ihren Bruder retten können. Und weiter später, die Verse werde ich nicht anschauen, aber Maria, wenn sie zu Jesus kommt, sagt sie genau dieselben Worte, wenn du doch hier gewesen wärst. Und sie ist so enttäuscht, dass Jesus nicht da war und ihr Bruder gestorben ist. Und sie hat keine Hoffnung mehr auf ein Wunder. Und Jesus fragt sie dann, ob sie glauben kann, dass er die Auferstehung ist und das Leben. Und in ihrer tiefsten Enttäuschung spricht sie das aus. Ja, Herr, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus, der Erlöser bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Selbst in der tiefsten Enttäuschung, in der größten Trauer, dass ihr Bruder verstorben ist, hält sie an Jesus fest. Und ich möchte auch dich ermutigen, wenn du vielleicht total enttäuscht bist und sagst, Gott, wo bist du? Warum bist du nicht da? Warum greifst du nicht ein? Mach's wie Martha und heute fest. Weil das ist das Einzige, das auch in Enttäuschung und Verzweiflung und Trauer tragen kann. Dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass es die Wahrheit ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Und das wird er dann beweisen. Ein paar Tage später wird Jesus beweisen, dass das die Wahrheit ist, weil er wird auferstehen von Tod. Und Jesus spricht da diese krassen Worte eben aus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Und weil es eben die Wahrheit ist, haben auch wir Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Unser Leben endet nicht mit dem Tod, sondern es ist nur ein Umzug. Wir haben ein ewiges Leben. Und das ist nicht ein theoretisches Fürwahrhalten, wenn Jesus fragt, glaubst du das? Ja, ich glaube, dass Jesus existiert ist. Also Glauben hat im Deutschen so etwas Theoretisches. So, Glauben heißt nichts wissen und ich halte etwas für wahr, ob es dann wahr ist oder nicht, wird sich zeigen. Im Griechischen das Wort für Glauben heißt Pistis und das bedeutet auch Vertrauen. Und Jesus sagt da, vertraust du mir? Und für mich ist der Unterschied zwischen Glauben Und Vertrauen, Vertrauen ist, ich stelle mich drauf. Mein ganzes Gewicht verlagere ich auf Jesus und vertraue ihm. Es ist nicht nur so halb, ein bisschen schauen, sondern so, ich vertraue dir ganz. Mein ganzes Leben stelle ich auf dich. Und das ist so ein Unterschied. Es gibt, glaube ich, viele Leute in Österreich, die glauben, dass Jesus gegeben hat und dass er irgendwie wichtig war. Jesus ist so ein Teil von ihrem Leben, aber es ist nicht das Fundament. Und ich würde sagen, Jesus ist bei manchen so eine Deko im Leben. Den habe ich auch im Leben irgendwo stehen. Da habe ich meinen Jesus stehen, der gehört irgendwie dazu. Aber er ist nicht das Fundament, auf dem ich mein Leben baue. Tobias, vielleicht kannst du mir ein Taschentuch reichen. Wo ich mich draufstelle und sage, ja, ich vertraue wirklich, ich glaube. Und ich setze alles drauf, selbst wenn Enttäuschungen kommen. Und so wie Jesus Maria gefragt hat, glaubst du das? Vertraust du das? Glaube ich, fragt er heute dich. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Glaubst du, dass du ewig leben wirst, selbst wenn du stirbst? Und dann holt die Martha ihre Schwester Maria. Und ich glaube, wo ich mich beschäftigt habe, vielleicht lese ich da was rein. Ich glaube, die Maria war so enttäuscht, sie ist nicht einmal rausgegangen, wie es geheißen hat, Jesus ist da. Und die Martha lässt sie dann ausrichten, hey, Jesus will mit dir reden. Und dann erst kommt die Maria und sagt dann dasselbe, was auch die Martha gesagt hat. Und dann heißt es, als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, er fühlte in Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworten, Herr, komm mit und sieh. Und dann kommt der kürzeste Vers in der Bibel. Da weinte Jesus. Jesus hat gewusst, in ein paar Minuten gibt es die fetteste Party ever, weil Lazarus wird wieder leben. Aber in dem Moment war er so in der Situation drinnen. Er hat gesehen, all diese Leute sind enttäuscht von mir. Und es gehört zu meinem Auftrag, dass auch manche Leute enttäuscht werden, weil sie falsche Hoffnungen haben. Und er hat gewusst, dass dieser Tod immer noch Lebensrealität ist, solange wir auf dieser Erde sind. Und er geht in unsere Emotionen mit hinein. Und das möchte ich auch dir sagen. Jesus versteht deine Emotionen, er versteht deine Trauer, dein Verzweifeln, dein Überfordertsein. Er ist da nicht irgendwie abgehoben, getrennt. Jesus weinte. Als Jesus die weinende Maria... Nein, falsch. Ich habe da in meinem Skript was vertraut gehabt. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein. Denn er ist schon seit 4 Tagen tot. Martha hat kein Wunder mehr erwartet. Ah, jetzt noch nicht. Sie hat nichts mehr erwartet. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Ich finde es interessant, dieses Gebet, das Jesus da laut auch spricht. Und etwas, was noch spannend ist, das war mir vorher nie so bewusst. Jesus hat mir zu seinen Jüngern gesagt, wenn ihr Glauben habt, so klein wie ein Samenkorn, könnt ihr Berge versetzen. Und jetzt steht Jesus vor einem Grabstein, und versetzt ihn nicht, sondern er sagt zu den Menschen, rollt ihn beiseite. Man, Jesus hätte ihn versetzen können, ohne Zweifel. Als Jesus von Toten auferstanden ist, hat es keinen gebraucht, der den Stein wegrollt. Warum bei Lazarus nicht? Jesus wollte die Menschen in sein Wirken einbinden. Das, was Menschen machen können, sollten die Menschen machen. Sie konnten den Stein beiseite rollen. Das war in ihrer Möglichkeit. Welchen Stein gibt es vielleicht in deinem Leben, den du wegbeten willst, aber Gott sagt zu dir, roll ihn selber weg. glaube, ganz oft sind wir so, wenn Gott will, dann wird das einfach passieren. Aber manchmal ist es nicht die Frage, ob Gott will, sondern ob du bereit bist, den Stein zu rollen. Jesus wollte Lazarus aufwecken, aber den Stein mussten die Leute rollen. Und ich habe mich gefragt, was wäre wohl passiert, wenn die Menschen den Stein nicht gerollt hätten? Wenn sie nicht gehorsam gewesen wären. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Das habe ich auch wieder so spannend gefunden. Stell dir mal vor, du bist gebunden, mit einem Tuch verhüllt, liegst seit 4 Tagen in einem Grab. Also Füße eingeschlafen ist das Mindeste, ja. Und Jesus befiehlt dir jetzt, komm heraus. Es ist ziemlich mühsam, wenn du deine Beine nicht auseinandergeben kannst, wenn du nichts siehst, da aus dieser Gruft heraus zu hopsen oder wie auch immer der Lazarus das dann gemacht hat, ja. Jesus hätte seinen Jüngern sagen können, geh, holt den Lazarus raus, tragt ihn raus. Hätte er sagen können, oder? Aber Lazarus musste selbst mühsam raus aus der Gruft. Und während bei Jesu Auferstehung die Leichentücher alle im Grab geblieben sind, sind sie beim Lazarus nicht einfach abgefallen. Als er heraus war, sagt er, und jetzt hilft es ihm Lazarus, ihn loszubinden. Er hätte es machen können, dass die Bandagen das alles abfällt. Aber Lazarus war auf die Hilfe seiner Mitmenschen angewiesen. Zumindest am Anfang, dass sie ihn befreien. Und ich weiß nicht, vielleicht hatte die Martha recht und Lazarus hat schon ziemlich gestunken, trotzdem. Also die Bandagen vielleicht haben schon noch verwesen gerochen. Und dann haben Leute kommen müssen, um Lazarus zu befreien. Und ich glaube auch, manchmal ist es bei uns, Jesus ruft uns raus und wir erleben noch nicht die vollkommene Freiheit. Da sind vielleicht noch Bandagen da. Und vielleicht braucht es sogar die Hilfe von Menschen, damit man die los wird. Und es gibt viele Christen, die glauben, ja, Jesus ist super, aber ich brauche eigentlich die anderen Christen nicht unbedingt. Die sind alle so anstrengend oder was auch immer. Ich finde, das bei Lazarus sagt so deutlich, Jesus hätte es ganz allein lösen können. Und er hat gesagt, hey Lazarus, du brauchst jetzt nur Menschen, die dir helfen, ganz frei zu werden. Vers 45. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Halleluja. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun, fragten sie. Dieser Mann tut viele Wunder. Also ich finde es beeindruckend, die hatten keine Zweifel daran, dass Jesus Wunder tut. Das war für die klar, das war ein Wunder. Lazarus, 4 Tage tot von Toten wieder. Aber sie hatten trotzdem ein Problem damit. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen. Und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und unser Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sagte, begreift ihr denn nicht? Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. Alle Menschen haben das Wunder gesehen. Sie bezweifelten nicht das Wunder, das Jesus getan hat, dass er da einen toten Mann nach 4 Tagen wieder auferweckt hat. Aber trotzdem glaubten nicht alle, dass dieser Jesus der Messias ist, dass er der Erlöser der Welt ist, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Sie haben nicht ihr Vertrauen auf Jesus gestellt, wenn wir wieder bei diesem Vergleich sind. Und dann sagt der hohe Priester diese Prophetie eigentlich über Jesus. Versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Und da sind wir beim Kern von Ostern. Ein paar Tage später würde Jesus am Kreuz sterben, anstelle des ganzen Volkes. An deiner Stelle, an meiner Stelle. damit wir Leben haben, damit wir nicht mehr geistlich tot sein müssen, damit das Wahrheit ist, was Jesus vorhin gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wer auf mich vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat, weil er auf mich vertraut hat. Und er wird niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, dass Jesus deine Auferstehung ist und dein Leben? Und dass dieser eigentliche Tod, welcher die Trennung von Gott ist, für dich nicht mehr gilt, wenn du dein Vertrauen auf Jesus stellst. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und das ist so gute Nachricht. Ich finde, da kann man ruhig auch mal Amen dazwischen sagen. Amen. Es ist nämlich die Wahrheit, weil das Grab tatsächlich leer war. Und nun möchte ich das Ganze in die Praxis bringen und auch noch mit Ostern verknüpfen, mehr, falls die Parallelen noch nicht so seht. Lazarus hatte eine todbringende Krankheit. Und er starb. Und Jesus ging nach Judäa in dem Wissen, dass es sein Ende bedeuten wird, wenn er jetzt Lazarus von Toten auferwecken wird. Es war ihm voll bewusst, dass jetzt das Ende eingeleitet wird und er sein Leben dann geben muss, wenn er Lazarus von Toten zurückbringt. Und so wie Lazarus eine tödliche Krankheit gehabt hat, hat du und ich, wir auch alle eine tödliche Krankheit, die heißt Sünde. Und es ist ganz egal, ob das bei dir nur ein kleines bisschen ist oder groß. Die Sünde breitet sich aus und diese Krankheit wird uns töten. Und so wie Lazarus in einer Gruft in der Dunkelheit dann war, befinden wir uns in Dunkelheit ohne Jesus. Und so wie er zu Lazarus gerufen hat, komm heraus, ruft Jesus dir zu, komm heraus. Er will dir ewiges Leben schenken. Die Frage ist, willst du aus deiner Gruft herauskommen? Willst du die Mühe auf dich nehmen, gebunden wie du vielleicht noch bist, den Schritt raus aus der Gruft zu machen? Und es hat Mut und Demut, glaube ich, für Lazarus erfordert. Ich weiß ja gar nicht, was er in den 4 Tagen alles erlebt hat, ob er überhaupt so gern nochmal zurück wollte. Aber da so rauszuwackeln, zu stinken vielleicht, hat vielleicht Demut erfordert. Und ich glaube, so erfordert es auch für uns, wenn wir noch nie auf diesen Ruf geantwortet haben, auf dieses, komm heraus, Martin, komm heraus, Tina, komm heraus, Gregor. Es erfordert Mut und Demut, aufzustehen und sagen, hey, eigentlich, ich bin geistlich tot und ich brauche neues Leben, das mir Jesus schenkt. Das Zweite an Praxis, was ich euch mitgeben will, manche von euch oder viele von euch haben auf diesen Ruf hier schon mal geantwortet und sind raus aus ihrer Gruft. Das Zweite ist, manche Steine musst du selber wegrollen. Vielleicht gibt es einen Stein in deinem Leben oder einen Stein im Leben jemanden, den du liebst und du weißt, das ist ein Stein, den du eigentlich wegrollen sollst. Aber du betest, versuchst ihn wegzubeten und Jesus sagt, hey, ich habe dir die Kraft gegeben. Du darfst den selber wegrollen und dann wird das Wunder kommen. Und da möchte ich dich fragen, gibt es bei dir vielleicht gerade so einen Stein, wo du weißt, den muss ich wegrollen? Und dann möchte ich dich ermutigen, heute die Entscheidung zu treffen, ja, ich werde den Stein wegrollen, auch wenn es anstrengend ist. Und wenn mir vielleicht der Nagel einreißt oder meine Fingerknöchel aufgeschnürft sind. Das heißt nicht, dass das alles so easy cheesy gehen wird. Und das Dritte ist, obwohl Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hat, war er immer noch gebunden. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, hey, ich habe diesen Ruf geantwortet, aber diese Freiheit, die Jesus eigentlich verspricht, die erlebt ihn noch nicht ganz. Ich fühle mich noch gebunden. Und vielleicht brauchst du wie Lazarus dazu auch Hilfe von Menschen, die dir helfen, Bindungen loszuwerden. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, Teil einer Kirche, einer Gemeinde, einer Kleingruppe zu sein. Vielleicht ist auch für dich heute der Tag, wo du sagst, hey, ich entscheide mich, da aktiv teilzuwerden, weil ich erkenne, ich brauche das eigentlich für mein Glaubenleben. Und meine drei Appelle, die ich euch da mitgegeben habe, das aus der Gruft kommen, Steine wegrollen und Bindungen loswerden. Ich möchte es jetzt ganz praktisch machen, indem ich Gebet anbiete für diese drei Gruppen. Und ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam schon mal kommt, um ein bisschen mit Instrumental das zu untermalen. Und ich erkläre jetzt, wie wir das machen. Überleg, trifft eines oder mehrere dieser drei Sachen auf dich zu? Und wenn ja, werden wir das so machen. Ich werde die Gruppen 1 und dann 2 und dann 3 nacheinander aufrufen. Und wenn es dich betrifft, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Ich werde ein Gebet Satz für Satz vorsprechen und ich möchte, dass du es laut nachsprichst. Das ist jetzt vielleicht unangenehm, weil ja vielleicht Leute bemerken, dass du aufstehst. Lazarus hat auch vor den Augen aller rauskommen müssen. Und ich glaube, Gott mutet uns manchmal das zu, auch aktiv zu werden und dass es vielleicht Leute sehen. Und wenn du da jetzt denkst, oh, was denken dann die anderen? Ich möchte sagen, hey, wir alle waren geistlich tot in einer Gruft und sind mal rausgekommen. Wir alle haben schon Steine in unserem Leben gehabt, die wir nicht wegrollen wollten. Und wir alle erleben nicht immer die Freiheit, die Jesus verspricht. Also wir sitzen da alle in einem Boot. Und ich möchte dich echt ermutigen, überleg, trifft eines der drei Sachen auf dich zu? Und wenn ja, wenn ich jetzt das aufrufe, warte nicht auf andere, steh einfach auf. Wir wollen das jetzt nicht unnötig lang in die Länge ziehen. Also wenn du zur Gruppe 1 gehörst und du merkst, hey, heute ruft Gott mich, komm heraus, dann möchte ich bitten, dass du jetzt aufstehst. Gut. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen, Satz für Satz, und ich bitte euch und die, die sitzen können, auch gerne mitbeten, das laut nachzusprechen. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du ausschließlich das Beste für mich willst. Mir ist klar geworden, dass ich ohne dich gelebt habe. Das tut mir leid. Bitte vergib mir meinen Alleingang und meine Sünden. Danke, Jesus, dass du dafür gestorben bist und mir vergeben hast. Hilf mir, anderen zu vergeben, so wie du mir vergeben hast. Ich will jetzt mit dir und für dich leben. Sei mein Gott, mein Retter, mein Freund, mein Herr. Ich will dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Bitte fülle mich mit deiner Liebe, damit ich dich, meine Mitmenschen und mich selbst lieben kann. Und hilf mir, so zu leben, wie es dir gefällt. Amen. Okay, ihr könnt sich wieder setzen. Danke für euren Mut. Jetzt die Gruppe 2. Wenn du sagst, da gibt es einen Stein in meinem Leben, den ich bisher nicht weggerollt habe und ich will mich heute entscheiden, dies anzugehen, dann möchte ich dich bitten, dass du jetzt aufstehst. Okay, ich bete wieder Satz für Satz. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich passiv war. Ich bekenne, dass ich nicht das getan habe, was ich tun hätte sollen. Ich bekenne, dass ich Dinge nicht ausgeräumt habe, die ich hätte ausräumen sollen. Bitte vergib mir meine Passivität und meinen Ungehorsam. Danke, dass du mir vergeben hast. Fülle mich mit Gehorsam und Kraft, deinen Willen zu tun. Danke, dass du immer bei mir bist. Amen. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Und nun zur dritten Gruppe. Das ist die Gruppe, die sagt, ich bin noch nicht wirklich frei. Wenn es dich betrifft, dann steh jetzt auf. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich noch nicht gänzlich frei bin. Ich bitte dich, schenk mir wirkliche Freiheit. Und so spreche ich aus, dass in deinem Namen alle Bindungen gebrochen werden. Und ich empfange die Freiheit, die in dir liegt. Ich danke dir für meine Geschwister, die du mir geschenkt hast. Danke, dass sie mir helfen, in Freiheit zu leben. Danke, dass du an mir und in mir wirkst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.